Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, die meisten kennen mich wahrscheinlich nicht. Genau, ich bin der Daniel Königseder aus Tittmoning und ich bin halt mit meiner Frau Sandra da und mit meinen zwei Kindern, die sind in der Kinderstunde. Und der Philipp hat mich angeschrieben, ob ich einspringen kann für heute für den Predigtdienst und das mache ich gern. Ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Predigten gehalten, aber ich habe eine gehalten, wir haben so eine Ermutigungsreihe gehabt in Tittmoning, da ist es um die Eigenschaften Gottes gegangen und eine der Eigenschaften, die Gott hat, ist Gottes Barmherzigkeit und ich hoffe, dass euch die Predigt ja näher zu Gott hinführt, das wäre das Ziel. Wir haben ja schon einige Sachen gehört, jetzt Barmherzigkeit, Liebe, Gnade, all diese wunderbaren Eigenschaften waren in den Liedern enthalten, waren in den Zeugnissen enthalten. Und es ist sind reale Begebenheiten, die wir mit Gott haben dürfen. Und ich möchte am Anfang gerne ein Statement weitergeben oder einen Einstieg zu der Predigt haben. Und ich sage einfach mal, die Liebe unseres Herrn für uns mündet direkt in die Barmherzigkeit und ist die Grundlage Gottes für Gottes Handeln an uns. Die Barmherzigkeit entspringt direkt aus Gottes Herz und lässt uns halt tief blicken, wer Gott wirklich ist. Die heutige Predigt möchte ich gern in drei Teile gliedern, ganz klassisch. Im ersten Teil würde ich mir gern anschauen, was sagt Gott über sich selbst oder die Definition von Gottes Barmherzigkeit. Dann der zweite Punkt wäre, Gottes Barmherzigkeit erkennen und annehmen. Und der dritte Punkt ist, die Barmherzigkeit weitergeben. Wie gesagt, das Ziel der Predigt soll sein, dass wir über Gottes Eigenschaft der Barmherzigkeit halt richtig staunen dürfen, dass es uns bewegt, dass unsere Herzen tief berührt werden. Und zu Beginn der Predigt würde ich dir persönlich gerne zwei Fragen stellen. Die Fragen, die kannst du jetzt im Stillen für dich beantworten oder du kannst sie vielleicht nach der Predigt für dich beantworten. Das ist dann dir überlassen. Die erste Frage ist, also was verstehst du persönlich unter Gottes Barmherzigkeit? Und die zweite Frage wäre, wie erfährst du Gottes Barmherzigkeit in deinem Alltag? Also ich persönlich muss sagen, ich habe mich mit der Frage gar nicht so wahnsinnig leicht getan, aber ich hoffe, dass wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt und mit Gottes Eigenschaft der Barmherzigkeit beschäftigt, dass man dann zu einem guten Schluss kommt. Genau, vielleicht mal eine Frage zum Einstieg. Gottes Barmherzigkeit, wie oft kommt der Begriff Gottes Barmherzigkeit wohl in den Büchern der Bibel vor? Oder wo kommt er am häufigsten vor? Habt ihr eine Idee, wo das sein könnte? Ja, Altes Testament ist schon mal sehr gut. Ja, genau, Jesaja kommt auf jeden Fall 14 Mal vor, genau. Hesekiel ist es auch ziemlich häufig. Genau, also ganz gehäuft ist es tatsächlich in den Psalmen. Da kommt es, glaube ich, 25 Mal kommt es in den Psalmen vor. Also das Wort Barmherzigkeit als solches. Es ist spannend bei den Evangelien, wenn man sich die Evangelien anschaut. Im Johannesevangelium kommt das Wort Barmherzigkeit überhaupt gar nicht vor, also als Wort. Aber es kommt dafür 31 Mal das Wort Liebe vor. Also insgesamt sagt man so, Barmherzigkeit als in der Häufung kommt ungefähr 190 Mal in der Bibel als Wort vor und Gottes barmherziges Handeln als solches kommt ungefähr 250 Mal in der Bibel vor. Also das ist schon eine Eigenschaft, die Gott wirklich ausmacht. Ja. Und so wo ich mit dem ersten Punkt starten, Gott über sich selbst oder die Definition von Gottes Barmherzigkeit. Und ich möchte euch mitnehmen auf den Berg Sinai zum Einstieg. Mose hat die Gesetze gekriegt, die Gesetze sind kaputt gegangen und es gibt eine Gegebenheit, Jesus holt, oder Gott spricht zu Mose und sagt, komm auf den Berg Sinai, ich komme zu dir runter. Und wir werden uns jetzt das kurz anschauen, das steht im 2. Mose 34, die Verse 5 bis 7. Da heißt's, und da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Also Gott kommt zu Mose und stellt sich ihm vor. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ich darf gern auf die Reihenfolge achten, in der das hier genannt wird. Gott offenbart seine Liebe uns Sündern gegenüber. Mit aller Kraft und mit aller Stärke ist Gott präsent. Er ist souverän. Und der zweite Punkt, der gleich genannt wird, ist Gottes Barmherzigkeit. Gott ist gnädig. Sein Erbarmen an dir ist Gnade. Und Gott ist auch langsam zum Zorn. Ich habe oft den Eindruck, Gott wartet oft nur darauf, dass er seine Gnade an dir offenbar machen kann. Das ist, glaube ich, sein Ziel. Weiter lesen wir, er ist von großer Gnade und Treue. Gott gibt uns Verheißungen an die Hand, an denen wir uns ganz fest klammern dürfen. Und wir wissen, dass diese Verheißungen eintreten, dass das wirklich passiert, was Gott uns zusagt. Und Gott ist auch einer, der bewahrt. Wir lesen, er bewahrt Tausende mit in Gnade. Und Gott ist auch jemand, der vergibt. Jeder von uns ist schuldig, jeder von uns ist Sünder. Und Gott vergibt den Sündern und denen, die Übertretungen gemacht haben, gern. Und hier ist auch die Rede von einer vergebenden Barmherzigkeit, die er da macht. Und diese Tür, die Gott da aufmacht, das ist die Tür zu allen anderen göttlichen Gaben, die wir von ihm empfangen dürfen. Aber was wir auch wissen dürfen, Gott vergisst die Schuld nicht. Also wir haben einen gerechten Gott, der die Schuld nicht vergisst. Und so möchte ich das, ich habe das für mich so festgehalten. Gott handelt immer seinem Wesen gemäß, und zwar barmherzig auf der einen Seite und gerecht aber auf der anderen Seite. Und Gottes Barmherzigkeit ist bedingungslos und erreicht mich persönlich immer oft dann, wenn ich vielleicht gegen Gott gehandelt habe oder wenn ich falsch gehandelt habe. Gott schaut auf unseren sündigen Zustand, den wir haben, und hat Mitleid mit uns. Wenn ich schwach bin, erfahre ich Gottes Barmherzigkeit ganz besonders. Und was auch für mich sehr tröstlich ist, Gottes Barmherzigkeit besteht seit Ewigkeit her. Also das ist eine Eigenschaft, die keiner Schwankung ausgesetzt ist. Also Barmherzigkeit bei Gott nimmt nicht zu, aber sie nimmt auch nicht ab. Sie ist konstant und immer da. Er hat sie immer für uns. Gottes Barmherzigkeit entspringt also aus seinem Herzen und es ist seine Liebe für dich, die nur das Beste will. Das wäre so das Fazit zum ersten Punkt. Beim zweiten Punkt habe ich gesagt, Gottes Barmherzigkeit erkennen und annehmen. Ich will mit euch jetzt in die Praxis gehen. Ich will das jetzt mit euch anschauen. Und dazu schlagen wir ganz eine bekannte Bibelstelle auf, die jeder von euch kennt. Und zwar ist das Jona. Ich mache eine kurze Einleitung zu Jona. Und dann schauen wir uns konkret das Kapitel 4 an. Also Jona selber stammt ja aus Getepa, das ist nördlich von Nazareth. Und Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Und zwar sagt Gott zu Jona: Geh nach Nineveh und verkündige dort eine Gerichtsbotschaft. Jona hat kommentarlos die andere Richtung eingeschlagen. Jona ist in ein Schiff gestiegen und wollte von der Hafenstadt Joppe, wollte er nach Tarsis oder nach Tarschisch fahren. Und es ist, wenn man sich das vorstellt, Joppe ist auf der einen Seite und Tarschisch, das ist ungefähr da, wo die Engstelle von Gibraltar ist. Also das ist einmal komplett durchs Mittelmeer. Und ich weiß nicht, wie gut die geografischen Kenntnisse damals waren, aber gefühlt hört sich das für mich so, der Jona wollte eigentlich ans andere Ende der Welt. Also er wollte von dem Angesicht Gottes flüchten, das war sein Ziel. Und Jona steigt in dieses Schiff und dann kommt Gottes Gericht, das auf die ganze Besatzung und auf das ganze Schiff losgelassen wird. Und es kommt ein großer Sturm. Und der Kapitän, wir wissen es, der ruft aus, betet zu euren Göttern, und der Jonah, der liegt unten in der Kajüte und schläft ganz tief und fest. Und dann kommt der Kapitän hin und sagt, aufwachen, bete zu deinem Gott. Und dann weiß der Jonah eigentlich schon, was los ist. Der Sturm und das alles, was da passiert, das ist wegen ihm. Und er gibt den Besatzungsmitgliedern irgendwas weiter. Also sie wissen sofort, dass er vor dem Angesicht Gottes flieht, obwohl das wahrscheinlich Heiden waren. Aber Gott handelt dann ganz barmherzig. Und zwar, er handelt auch mehr barmherzig an dem, also die Besatzung schmeißt dann Jonah letzten Endes ins Wasser. Und Jonah ist eigentlich, schaut dem Tod direkt ins Auge. Also er muss eigentlich ertrinken. Aber es ist zum einen die Besatzung natürlich gerettet, und es ist aber auch Jonah gerettet, weil ein großer Fisch kommt und den Jonah aufschnappt. Und dann ist der Jonah im Bauch des Fisches. Und da hat der Jonah Zeit. Es stinkt. Ihr könnt euch das vorstellen, der bist im Bauch eines Fisches, das muss brutal sein. Aber Jonah hat Zeit zur Buße, und Jonah kehrt um und Jonah betet zum Herrn und lobt ihn und dankt ihn für seine Rettung, die er erfahren hat. Und nach 3 Tagen spuckt der Fisch den Jonah wieder aus. Und jetzt geht der ganze Auftrag von vorne los. Also Gott gibt den gleichen Auftrag nochmal an Jonah und sagt, geh nach Ninive. Und diesmal geht Jonah nach Ninive und richtet dort die Gerichtsbotschaft aus. Und das Spannende ist, die Niniviten, die haben diese Botschaft angenommen. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 5. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Also die waren wirklich, die haben dieses Gericht angenommen, das angedrohte Gericht haben die zum Anlass genommen und haben wirklich umgekehrt. Vom Größten bis zum Kleinsten. Der König selber ist von seinem Thron gestiegen, hat sich in Sacktuch und Asche gehüllt und die ganze Stadt aufgefordert, mit aller Kraft, lesen wir in Vers 7 und Vers 8, zu Gott zu rufen und umzukehren von den bösen Wegen, die jeder persönlich eingeschlagen hat. Und wenn ich mir die ersten 3 Kapitel so im Überflug anschaue, dann denke ich mir, okay, was ist passiert? Jonah hat einen falschen Weg eingeschlagen. Der Herr hat große Barmherzigkeit erwiesen, hat die Mannschaft, also die Besatzung gerettet auf dem Schiff. Er hat Jonah das Leben gerettet. Er hat Jonah bewahrt, als er die Gerichtsbotschaft verkündet hat. Und die sind alle umgekehrt zu Gott. Und eigentlich ist alles wunderbar. Also eigentlich könnte man jetzt sagen, jetzt hören wir auf, oder? Das ist eigentlich eine super Geschichte, oder? Aber so ist es nicht. Weil die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, mit welcher Gesinnung hat Jonah wohl diesen Dienst ausgeführt? Was hat er in seinem Herzen dabei gefühlt, als er diese Botschaft ausgeführt hat oder weitergegeben hat? Hat er diese Barmherzigkeit, die er durch Gottes Handeln erfahren hat, hat er die weitergeben können an die Niniviten? Dem muss ja total was bewegt haben. Er wird ja nicht durch die Straßen gelaufen sein, wie es heißt im Kapitel 3, Vers 4, und Jonah fing eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen und rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Also noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Das wird nicht das Einzige gewesen sein, was er gesagt hat. Er hat ja wirklich was mit dem Herrn erlebt. Er hat was auf dem Herzen. Er ist ins Meer geworfen worden. Er hat den sicheren Tod vor Augen gehabt. Und dann Gottes barmherziges Handeln erlebt. Gott hat den großen Fisch geschickt, die Rettung für Jonah. Dank Buße, Umkehr ist passiert in der Zeit. Und er konnte direkt mit dem Erlebten eigentlich auf die Niniviten zugehen. Das war so meine Idee. Aber das Fazit ist eigentlich eher, ja, Jonah richtet die Gerichtsbotschaft aus, aber er ist nicht im Geist der Gnade unterwegs gewesen, sondern eigentlich, wenn wir ehrlich sind, war er im Geist der Selbstgerechtigkeit unterwegs. Äußerlich hat Jonah den Willen Gottes ausgeführt. Aber das Herz, das Gott für die Stadt gehabt hat, das hat Jonah nicht geteilt. Vielleicht war Jonah ein stolzer Israelit, wir wissen es nicht genau. Aber der Fakt, dass die Hauptstadt vom damals mächtigsten Weltreich Assyrien durch Gottes Barmherzigkeit gerettet wird, das hat einfach nicht in Jonas Konzept passt. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt gern das letzte Kapitel lesen. Ich lese von 3, Vers 10 weg bis 4, 4, 11. Also Jona, Kapitel 3, Vers 10 bis 4, 11. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger, barmherziger Gott bist, langmütig, von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Gott hat in diesem Gespräch das letzte Wort. Aber wollen wir es uns mal der Reihe nach anschauen, was da passiert ist. Im Vers 4,1 ist Jona zornig. Achtung, und jetzt kommt's. Und zwar, Jona ist zornig über Gottes gnädiges Handeln gegenüber den Nineviten. Also das ist schon echt eine Nummer. Jona kann die Barmherzigkeit, die Gott für diese Stadt gehabt hat, einfach nicht nachvollziehen. Aber Gott freut sich im Gegensatz dazu über jeden Sünder, der umkehrt, über jeden, der Buße tut und der sich zu ihm hinwendet. Jona ist aber sauer auf Gott letzten Endes, weil er sich gewünscht hätte, dass Gott Gericht übt. Weil die Assyrer waren eine militärische Bedrohung, das ist Fakt, das hat Jona natürlich gewusst. Aber Fakt ist auch, Gott handelt anders, als Jona es erwartet. Und das ist für Jona tatsächlich ein Problem. Im zweiten Vers klagt Jona den Gott ja direkt: Oh, er ist schuld. Also das heißt ja hier wörtlich, genau, ist's nicht das, was ich mir sagte? Ist's nicht das, was ich mir sagte? Also Jona sagt im Endeffekt: Du bist schuld, dass ich diese ganze Fluchtaktion gemacht habe. Also Jona macht eigentlich einen riesen Vorwurf Gott gegenüber, obwohl er dann die ganzen Eigenschaften, die dann da aufgezählt werden, gnädig, Barmherzigkeit, Langmut, große Gnade und das Unheil reut dich, das sind total die gleichen Eigenschaften, wie Gott sich selber beschreibt. Also Jona hat das gewusst, dass Gott so ist, und trotzdem hat ihn irgendwas blockiert, dass er das so für sich annehmen kann. Und ich verstehe das nicht, weil Jona hat eigentlich Gottes Barmherzigkeit an seinem Leib erfahren. Und trotzdem ist sein Herz total unbarmherzig der Stadt gegenüber. Und er wünscht sich sogar den Tod. Was war da in seinem Herzen los, wenn man Selbstmordgedanken hat oder wenn man einfach sich den Tod wünscht? Aber bevor wir jetzt hergehen und Jona jetzt für sein Herz verurteilen oder für das, wie er reagiert hat, vielleicht können wir mal auf uns selber schauen oder können wir mal uns überlegen, wie das bei uns ist. Also ich ertappe mich oft schon mal dabei, dass ich mir denke, wenn irgendjemand was Negatives widerfährt, dass ich mir dann insgeheim vielleicht denke, ja, ich habe das schon immer gewusst, so wie du lebst oder so wie du das machst, das ist nicht richtig. Und jetzt passiert dir das und das ist gut so. Aber das ist total falsch und das ist total unbarmherzig. Oder ein anderes Beispiel, stell dir vor, du bist in der Arbeit und in der Arbeit gibt es einen Arbeitskollegen, der dich, mit dem du permanent aneinander gerätst. Der macht dir wirklich zu schaffen. Und jetzt überleg, jetzt kommt dieser Arbeitskollege, der dich über Jahre vielleicht drangsaliert, der kommt zum echten Glauben an Jesus Christus und der kehrt um und der tut Buße. So, wie ist das mit dir? Kannst du diesen Schalter umlegen, zu sagen, hier, das war der, der mich die ganze Zeit geärgert hat und jetzt ist er aber quasi jemand, der errettet ist? Also ich finde, das ist eine sehr große Herausforderung, mit der wir da zu kämpfen haben. Aber so wie Jona habe ich in meinem Leben Barmherzigkeit erfahren. Und ich bin ganz gewiss, dass Jesus mir hilft, an meinen Geschwistern gegenüber barmherzig sein zu dürfen. Wir können das wirklich lernen. Und Gott hilft uns dabei. Aber wie reagiert Gott jetzt auf diesen großen Vorwurf? Im Vers 4 sehen wir das. Gott reagiert mit einer Frage. Er fragt den Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist? Gott ist ganz liebevoll, er ist ganz sanftmütig und er ist voller Erbarmen und ich kann nur staunen, wie Gott hier auf diesen Jona reagiert. Natürlich wusste Gott die Antwort von Jona, aber er hat ihn nicht verurteilt. Gott will Jona zum Nachdenken bringen und Gott wirkt barmherzig an der Stadt Ninive und hat die Stadt verschont. Gott wirkt aber auch ganz barmherzig an Jona und hat ihn durch den Fisch gerettet, er hat ihm das Leben gerettet. Und er hat ihn auch bei der Verkündigung in der Stadt bewahrt. Also das war ja mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, in eine riesige Stadt zu gehen. Da waren ungefähr 600.000 Einwohner und zu sagen, ihr werdet jetzt alle vernichtet werden, wenn ihr nicht umkehrt. Das hört keiner gern. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, der Vers 6. Ich möchte dem Vers 6 nochmal eine Zwischenüberschrift geben. Und zwar nenne ich den Vers 6 Jonas persönlicher Rizinus-Moment. Das ist die zweite Gegebenheit im vierten Kapitel. Weil Gott entsendet eine Rizinus-Staude. Das ist scheinbar ein Gewächs, das relativ schnell wächst. Und wir sehen da zwei Punkte. Wir sehen zum einen Gottes Handeln, weil Gott schaut mit Liebe auf Jona. Gott sieht die schlechte Laune von Jona und er macht ihm eine Herzensfreude durch diesen Strauch. Durch ein Wunder, weil so schnell kann kein Baum wachsen. Und im gleichen Moment oder kurz danach nimmt Gott ihm diese Freude wieder weg. Also der Rizinus wird durch einen Wurm quasi getötet und stirbt ab. Und dann sehen wir Jonas Reaktion auf das Ganze. Und das ist eigentlich ein Wechselbad der Gefühle. Das sind gefühlt schon fast depressive Verhaltensmuster, die Jonas da an den Tag legt. Jona freut sich über Gottes barmherziges Handeln und das ist eigentlich das einzige Mal im Buch Jona, dass er sich so wirklich freut. Aber als der Rizinus abstirbt und weggenommen wird, reagiert er extrem zornig und er wünscht sich wieder den Tod. Also ist scheinbar sein Ausweg. Und Jona reagiert total trotzig und hat mehr Mitleid mit dem Rizinus als mit der Stadt Ninive. Und der Ursprung von Jonas Unbarmherzigkeit, der liegt eigentlich in seinem Herzen. Und Gott fragt Jona erneut, bist du denn zu Recht zornig wegen des Rizinus? Und diesmal geht es aber nicht um die Stadt, sondern es geht eigentlich um den Baum. Oder anders ausgedrückt, es geht eigentlich um die Gleichgültigkeit, die Jona mit den Nineviten gehabt hat. Denn der heiße Ostwind, den wir in Vers 7 lesen, der hat ja nicht nur den Jona quasi erwischt, sondern der hat ja auch die ganze Stadt erwischt. Das ist eine ähnliche Situation, wie auf dem Schiff von den Seeleuten. Hat auch der Sturm hat natürlich den Jona erwischt, aber auch die ganze Besatzung hat es in Mitleidenschaft gezogen. So, und wie reagiert jetzt Gott auf diesen trotzigen und depressiven Jona? Gott hätte ihn züchtigen können, er hätte ihm Vorwürfe machen können. Aber unser Herr reagiert ganz anders. Gott reagiert mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit. Er lässt sich auf das Niveau von dem Jona herab und erklärt ihm seine Beweggründe, warum er die Stadt verschont hat. Ich weiß nicht, wie viele Stellen ihr kennt, wo Gott sich für sein Handeln erklärt. Ich glaube, es sind nicht viele. Gott ist souverän. Der braucht sie nicht für sein Handeln erklären. Aber in dem Fall hat er es gemacht, um den Jona was zu lehren. Und es ist Gottes Kennzeichen einer echten Liebe. Und es ist die gleiche Parallele, die wir haben zum Volk Israel. Die gleiche Situation, die wir im 2. Mose gelesen haben. Also Jona hat sich letzten Endes um den Baum erbarmt, um den Schatten. Also es ging ihm um sich. Es war seine eigene Sache, um die es gegangen ist. Aber Gott hat sich um die Stadt erbarmt. Und wenn wir lesen, in der Stadt, da waren 120.000, die Rechte nicht von der Linken unterscheiden können, dann sind das Kinder. Die Kinder können nicht die Rechte von der Linken unterscheiden. Gott hat totales Mitleid mit den Kindern und erbarmt sich ihnen gegenüber. Und die Stadt ist umgekehrt. Und Gott ist gerecht. Er kündigt Gericht auf der einen Seite an, aber nachdem die Nineviten umgekehrt sind, hat er ganz große Barmherzigkeit und Gnade walten lassen. Und hat sie verschont. So, was können wir jetzt daraus lernen? Jona stand sich letzten Endes selber im Weg. Jona war auf seine eigenen Bedürfnisse fixiert und Jona hat die Freude der Barmherzigkeit, die Gott für die Stadt gehabt hat, einfach nicht teilen können. Er hat es aus dem Blick verloren. Aber was mich sehr beruhigt ist, Gott kann auch einen widerspenstigen Propheten für seinen Dienst nutzen. Das ist total mutmachend. Ich möchte euch dazu auffordern, lasst uns wachsam sein, dass wir nicht in dieselbe Falle tappen. Und anhand von diesem Beispiel sehen wir auch Gottes Handeln. Also wir haben zum Einstieg haben wir uns den 2. Mose 34 angeschaut, wo Gott sich vorstellt mit all seinen Eigenschaften. Und ich hoffe, du kannst die Brücke zwischen wie stellt Gott sich vor und wie handelt Gott erkennen. Ich möchte es nochmal kurz aufzeichnen. Das ganze Buch Jona ist durchzogen von Gottes Liebe. Das sehen wir an Jona und an der Flucht. Er hat immer barmherzig eingegriffen. Bei den Schiffsleuten hat er den Sturm gestillt, hat die Seeleute gerettet. Und Gott hat aber auch große Gnade walten lassen in der ganzen Stadt Ninive. Und wieder an Jona. Gott hat wirklich sehr viel Geduld und im 2. Mose heißt es, er ist langsam zum Zorn. Und ich persönlich muss sagen, ich wäre wahrscheinlich schon lang wütend geworden. Ich hätte es nicht ausgehalten wie Gott, wenn ich so einen widerspenstigen Kandidaten an meiner Seite hätte. Aber Gott geht darüber raus, er ist barmherzig, er bewahrt. Er hat Jona in der Verkündigung bewahrt als Prophet und Gott ist auch ein vergebender Gott, das lesen wir auch im 2. Mose. Und Gott vergibt der ganzen Stadt die Sünden. Und Gott ist ein Lehrer. Er lehrt Jona Gehorsam und Barmherzigkeit. Wir sehen wirklich Gottes seelsorgerisches Handeln, das wird wirklich an diesem Punkt ganz deutlich. Und ich möchte dich jetzt persönlich fragen, kannst du dich an deine persönlichen Rizinus-Momente erinnern, in denen der Herr dir besonders barmherzig war? Denk mal drüber nach und finde deinen persönlichen Rizinus-Moment. Den dritten Punkt, den ich überschrieben habe, das war Barmherzigkeit weitergeben. Oder anders gesagt, ich will nur gerne ins Neue Testament reinschauen. Wir haben es ja heute schon öfters gehört, aber Jesus' stellvertretender Tod für unsere Übertretungen und seine Auferstehung, das ist die größte Barmherzigkeit, die uns Gott erwiesen hat. Und die ist meines Erachtens auch noch wesentlich größer als die von Jona. Jona ist schon ziemlich groß, aber das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, das ist nur so viel mehr. Bei mir ist es so, wenn ich eine stressige Zeit habe, dann muss ich kurz rauslaufen gehen, damit der Kopf frei wird. Und wenn ich dann über Sachen nachdenke, also das war zu der Zeit, wo ich da über die Predigt von der Barmherzigkeit nachgedacht habe, da hat mir Gott beim Laufen ein Bild gegeben. Und das Bild möchte ich euch kurz weitergeben. Ich habe mir das so vorgestellt, Jesus nimmt ein Samenkorn, und das Samenkorn ist die Barmherzigkeit, und das pflanzt er mir in mein Herz ein. Und dieser Same, der wächst, und der wächst dann quasi aus dem Herz raus, wie aus so einem Blumentopf, ganz, ganz bildlich vielleicht, aber das ist der Same, das ist die Barmherzigkeit, die aus dem Samen entspringt, und das ist Barmherzigkeit, die wir an andere weitergeben dürfen. Und ich denke, das ist das Ziel, das Jesus auch in uns gelegt hat. Und wie schaut das Ganze praktisch aus? Ich möchte mit euch nur kurz einen Vers lesen, müsst nicht aufschlagen, das ist nur ein kurzer Vers. Gegebenheit aus in Matthäus 9. Da wird Matthäus ja berufen, der Jünger, und Jesus sitzt da mit den Sündern und Zöllnern beieinander beim Essen. Und dann kämen die Pharisäer und sprachen zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Und dann antwortet Jesus auf diese Frage, die er gehört hat. Und die Antwort, die lesen wir in Vers 13 oder in Vers 12 geht es schon los. Jesus aber, als er das hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sündern zur Buße. Geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus zitiert letzten Endes Hosea 6,6 an der Stelle und spricht die Pharisäer direkt auf ihre Herzenshaltung an. Äußerlicher Dienst ist für Jesus nichts wert. Wenn du mit deinem Herzen nicht dabei bist, wenn du nur Dinge machst, weil es vielleicht andere von dir erwarten, dann ist es vor Gott nichts wert. Jesus ist nicht an kostspieligen Opfern interessiert. Sondern was Jesus wirklich interessiert, das sind die nicht sichtbaren Taten oder anders gesagt, deine innere Wirklichkeit. Das interessiert Jesus wirklich. Und wenn wir kurz zu Jona zurückblenden, das war meines Erachtens oft das, was Jona gefehlt hat. Jona hat zwar gehandelt nach Gottes Auftrag, nachdem er mehrmals dazu angewiesen worden ist, aber die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung hat er das gemacht? War er wirklich mit vollem Herzen dabei? Ich traue mir jetzt kein Urteil, aber es ist schwierig zu deuten auf jeden Fall. In der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 7, lesen wir auch, da sagt uns Jesus auch eine wunderbare Zusage: Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also das Beste zum Schluss. Jesus hat die Strafe für deine und meine Sünden stellvertretend am Kreuz bezahlt. Und das ist meines Erachtens das größte barmherzige Handeln, das wir je erleben dürfen. Und darum möchte ich dir Folgendes an die Hand geben. Wenn du mit Geschwistern Streit hast, wenn du mit Arbeitskollegen Streit hast, gib deinem Bruder oder deiner Schwester eine zweite Chance. Sei nicht nachtragend, sondern vergib du auch, wie Jesus uns vergeben hat. Und Jesus steht dir und uns zur Seite und hilft uns, Barmherzigkeit zu lernen. So, das waren jetzt eher so die geistlichen Punkte. Jetzt kommen noch ein paar praktische kurz zum Schluss. Du kannst allen praktischen Dingen barmherzig sein. Matthäus 25, Vers 35, da heißt es: Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Und ich möchte dich auffordern, lade gerne ein. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Versorge liebevoll. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Steh für andere bereit. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Gib freigebig weiter. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Besuche deine Geschwister, besuche Kranke, besuche deine Nachbarn oder Freunde. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Das ist vielleicht für uns nicht so leicht, aber wir können für Verfolgte beten. Und in Vers 40 lesen wir dann eine wunderbare Zusage: Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also alles das, was wir machen, das machen wir A, mit der Kraft aus Gottes Hand, und B, wir machen es für Gott, wenn wir es mit der richtigen Herzenshaltung machen und loben und ehren Gott dadurch, aber er schenkt uns alles, was wir dafür brauchen. Also das ist eigentlich ziemlich krass. Genau, und jetzt möchte ich das Ganze nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen. Meine Einstiegsfrage war ja: Was verstehst du unter Gottes Barmherzigkeit? Und ich für mich habe erkannt, Gottes Barmherzigkeit entspringt aus seinem Herz und es ist seine Liebe für dich, die nur das Beste will. Und die zweite Frage, die ich eingangs gestellt habe, war: Wie erfährst du Gottes Barmherzigkeit im Alltag? Und da möchte ich dich ermuntern, möchte dich auffordern: Entdeck deine persönlichen Rizinus-Momente in deinem Leben und lass den aufkeimenden Samen der Barmherzigkeit in deinem Herz wachsen und gib die Früchte an deinen Nächsten weiter. Und aus all dem resultiert Dank und Lob, wenn du die Veränderung von unserem Herrn erfahren hast. Amen.